sind der Münchner EHC. Der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock, weiß und blau.
Servus und herzlich willkommen. Packmas Podcast, Episode Nummer 59. Der Sommer neigt sich langsam, aber sicher zumindest aus Eishockey-Sicht dem Ende entgegen. Der Puck flitzt wieder und wir sind gespannt wie ein Flitzebogen, möchte ich schon fast sagen, schön langsam. Denn das Red Bull-Salut ist rum und jetzt wirft endgültig die neue Saison ihre Schatten voraus. Die Champions Hockey League steht an und das heißt, da kann man eigentlich von, wenn man es zum zweiten Mal macht, so ein Season-Opening-Interview, kann man da schon von Tradition reden, lieber Sebi?
Jetzt muss ich kurz ein, gespannt wie ein Flitzebogen. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, wir haben ja halt noch Gäste im Haus, ob die das überhaupt verstängern, wenn du da so rumpreißelst.
Wie hättest du es denn ausgedrückt?
Weiß ich nicht, machen wir weiter.
Also wir freuen uns wie Sau auf die neue Saison. Und meine eigentliche Frage war ja, ist es schon eine Tradition, wenn man etwas zum zweiten Mal macht, eigentlich zum dritten Mal? Aber ich würde sagen, wir läuten heute die Tradition ein. Der Season-Opening-Interviews, letztes Jahr durften wir Patrick Hager begrüßen. Da erst im Dezember, ging ja ein bisschen später los und heute... Wir haben ihn als die Allzweckwaffe des EHC Red Bull München betitelt und freuen uns sehr, dass er heute seine Premiere beim Packmas Podcast feiert bei unserem Stammtisch und sagen, schön, dass du da bist und herzlich willkommen, Conny Abelshauser.
Servus, grüß euch.
Servus, Conny. Ich muss mich gleich als allererstes mal entschuldigen, denn es ist Folge 59 und jeder, der dich einigermaßen gut kennt, hat gesagt, das kann doch nicht sein, dass die nicht nur eine Folge haben warten können. Ist es für dich okay, dass es die Folge 59 und nicht die Folge 60 ist?
So, sag mal Folge 60 minus 1.
Das kann man hinkriegen. Ja, das kommt.
Da war alle glücklich.
Das pack mal in den Untertitel so. Unterschwellig mit rein, das mach mal. Stammtisch, typisch bayerisch und Conny, du hast schon gesagt, du bist ausgestattet. Allerdings, wir nehmen ja heute am Freitagabend auf, das heißt, morgen ist Training und die Champions Hockey League wirft ihre Schatten voraus. Das heißt, auf alle Fälle analkoholisch unterwegs, aber ich hoffe, es ist für dich okay, wenn wir uns ein kleines Feierabendbierchen mit dir gemeinsam aufmachen.
Ja, hauptsächlich verdient.
Woher weißt denn du das, ob wir uns das verdient haben?
Ich gehe davon aus, dass ihr euch schon den ganzen Tag auf den Podcast vorbereitet habt und jetzt, wo es soweit ist, darfst du natürlich auch ein bisschen locker lassen.
Das ist ganz nett von dir. Ich würde gleich an dieser Stelle stammtischmäßig mit einer ersten Hörerfrage tatsächlich einsteigen. Christian möchte wissen, was dir besser schmeckt? Weißbier oder Helles?
Natürlich eine gute Frage. Hängt da, glaube ich, ein bisschen so mit dem Essen so da. Weißt, zum Fisch trinkt man weißen Wein, zum Fleisch einen roten und zu den Weißwurst gehört auch ein Weißbier dazu zum Frühschoppen. Aber generell ist man dann doch ein helles lieber.
Und was trinkst du dann zum Leberkäse? Und das wäre nämlich die nächste Frage von ihm, weil wir starten kulinarisch heute. Grober oder feiner Leberkäse?
Ja, der feine Leberkäse. Aber ja. Gibt da mal einen guten Pizza-Leberkäse. Habe sogar das letzte Mal von meiner Schwester einen Weißwurst-Leberkäse gekriegt. Kann ich auch nur sehr empfehlen.
Das klingt jetzt aufs erste Hören ziemlich krass.
Ja, ich war ein bisschen überrascht, dass es sowas gibt, aber war auf jeden Fall sehr lecker.
Wo kriegt man sowas?
Die war auf dem Wochenmarkt und im Minga sogar. Und da habe ich ihn abgeholt.
Sachen gibt es. Also, okay, das ist der erste Schock in diesem Podcast. Gleich ganz am Anfang auf kulinarische Art und Weise. Aber gut, würde ich tatsächlich mal probieren. Conny, Sommerpause endgültig vorbei. Ihr seid jetzt wieder seit einigen Wochen im Training. Das Red Bull-Salut ist gewesen. Die erste und eigentlich allerwichtigste Frage, wenn wir jetzt ins Sportliche gehen. Wie geht's dir? Alles gut? Fühlst du dich fit? Wie ist der Stand der Dinge?
Ja, mir geht's super. Habe ja den ganzen Sommer jetzt auch gut trainieren können und ja, bin eigentlich froh, dass es losgeht. Die ersten zwei Spiele haben wir schon hinter uns und ja, jetzt ist natürlich die Vorfreude auf so ein richtiges Punktspiel oder so ein richtiges Spiel, wo es dann einfach um was geht, auch schon riesig und deswegen freuen wir uns schon alle auf den Start der Champions Hockey League.
Jetzt ist diese Vorbereitung in diesem Jahr komplett anders als im vergangenen Jahr. Und eigentlich ist sie jetzt wieder normal. Ja, aber im letzten Jahr habt ihr ja einen Testspiel-Marathon gehabt. Der Saisonstart hat sich immer wieder verschoben. Ihr musstet versuchen, die Anspannung hochzuhalten. Planung war schwer. Letztendlich gab es dann den Magenta Sport Cup, den ihr gewonnen habt, aber dann war der Saisonstart erst im Dezember. Champions Hockey League gab es gar nicht. Jetzt ist es wieder ja normal, aber es ist wieder komplett anders wie im vergangenen Jahr. Wie schwer war diese Umstellung wieder? Oder war es eher so, endlich ist es wieder normal in der Hinsicht?
Ja, schon eher, wie du sagst, dass es endlich wieder normal ist. Vor allem der Don, der ist ja Routine-Mensch und der baut eigentlich jedes Jahr den Saisonstart eigentlich bis zum Ende der Saison komplett durch. Also das ist komplett geplant, was in der ersten Trainingseinheit passiert, bis was zur letzten Trainingseinheit vor Spiel 7 im Playoff-Finale passiert oder Spiel 5 heuer, wenn es nur Best of 5 ist. Aber es ist halt komplett durchgeplant, weil der genau weiß, wann was machen will. Und ja, wenn man schon länger da ist, dann weiß man ja auch ganz genau, wie die Vorbereitung ausschaut, wie das erste Eistraining ausschaut, was vor den ersten Pflichtspielen dann wirklich passiert im Training. Und ja, gehen wir jetzt auch wieder so ein bisschen in unsere Routine rein. Und das ist einfach was Schönes, wenn man die hat. Vor allem, wenn man weiß, dass man eine Routine hat, die funktioniert. Dann macht es gleich noch viel mehr Spaß. Von denen her sind wir eigentlich alle froh, dass es wieder einigermaßen normal zugeht.
Das heißt, ihr wisst im Grunde schon mit dem ersten Teamtraining, was bis zum ersten Spiel wirklich auf euch wartet. Also das ist wirklich schon, da ist Don Jackson sehr, sehr, sehr genau und extrem durchgeplant schon. Also ihr wisst genau, was auf euch zukommt.
Ja, so grob. Klar gibt es immer kleine Veränderungen. Taktisch stellt man sie ja minimal um, aber das Grundgerüst steht eigentlich gleich. Und ja, sind ja dann einmal über die Zeit neue Assistenztrainer mit reingekommen, nachdem der Matt ja dann nach Salzburg ist. Dann kommt der Walker und bringt so ein bisschen frischen Wind nur rein, der dann, und jetzt haben wir ja mit dem Piala nochmal einen neuen, der auch noch ein paar neue Übungen mitbringt, aber ja, das Grundgerüst bleibt eigentlich stehen.
Wie war denn deine Sommervorbereitung? Also nach dem, ja, bisschen ärgerlichen, oder das heißt ein bisschen sehr ärgerlichen frühen Playoff aus, war die Sommerpause für dich leider ein bisschen länger oder auch für das Münchner Eishockey ein bisschen länger, als wir es eigentlich uns alle erhofft hätten. Man konnte ja auf deinem Instagram-Kanal so ein bisschen verfolgen, ihr wart mit dem Camper unterwegs in Deutschland und nimm uns mal so mit, wie habt ihr denn so die Sommerzeit verbracht?
Ja, der Startschuss war eigentlich so der, ja, meistens, fangen wir mal so, meistens ist ja so, dass man 3 Wochen nach dem letzten Saisonspiel wieder langsam ins Sommertraining einsteigen und in den 3 Wochen versucht man dann auch meistens seinen Urlaub so zu planen, dass man den da nimmt oder zumindest einen Teil davon und es hat noch nicht wirklich viel zu machen gegeben und dann haben wir gehört, dass im Norden so Testregionen langsam aufmachen und dann haben wir uns halt dann Camper ausgeliehen und haben zwar nicht den direktesten Weg genommen, aber haben noch die eine oder andere schöne Ecke in Deutschland besucht und sind eigentlich am Ende fast einmal um Deutschland rumgefahren. Und ja, als wir wiedergekommen sind, ist eh schon wieder fast losgegangen mit dem Sommertraining. Wir haben ja dann hauptsächlich mit den jungen Spielern, so eine Sommertrainingsgruppe, wo wir das ganze, ja, den ganzen Sommer dann auch im Olympiapark trainieren, hauptsächlich halt im Stadion, aber in der Soccer 5 Arena. Und dann machen wir gelegentlich auch immer Radeltour, was auch richtig viel Spaß macht. Und dann trainiert man da durch. Ab und zu sind wir in Salzburg nochmal, weil die auch das ganze Jahr Eis haben, was auch schön ist, wenn man dann wieder ein bisschen aufs Eis kommt, damit man das nicht ganz verlernt. Und ja, so geht der Sommer dann eigentlich auch relativ schnell vorbei. Man hat gemeint, der ist länger. Dadurch, wie du gesagt hast, wir ja leider schon in den ersten Runden ausgeschieden sind. Aber da war es ja trotzdem schon fast neu. Also im Endeffekt waren wir da in einem normalen Jahr, war ja da schon das Finale vorbei gewesen. Und jetzt haben wir wieder normal angefangen. Von dem her war er gar nicht so lang, wie man am Anfang gemeint hat. Also da muss man dann nach seinen 3 Wochen frei wieder relativ schnell schauen, dass man Gas gibt und für die neue Saison bereit ist.
Jetzt wissen wir auch von deinem Instagram-Kanal, dass du sehr, sehr kreativ bist, was das Home-Training angeht. Also man hat bei dir das Gefühl, egal was du findest, du kannst das in ein Trainingsgerät ummünzen. Hast du auf der Tour durch Deutschland, was hast du da benutzt? Also ich glaube, man würde dir zutrauen, dass du den Camper selber gleich stemmst. Aber wie muss man sich das vorstellen? Weil so ein bisschen fit halten trotz des Urlaubs muss ja auch sein, denke ich.
Ja, aber da braucht man jetzt keine großen Krafttraining-Einheiten. Man ist ein bisschen laufen gegangen. Der Wings for Life World Run ist ja auch genau auf die Urlaubszeit dann auch gefallen. Zu dem Zeitpunkt waren wir an der Nordsee. Haben wir uns eine schöne Laufstrecke direkt am Wasser gesucht. Bin ich mit meiner Frau und mit dem Hund Luna, sind wir zu dritt aus dem Team gelaufen. Und ja, das war ganz schön. Natürlich auch schön flach am Meer. Das war angenehm. Aber sonst, ja, ist vor allem die Zeit direkt nach der Saison schon so, dass du sagst, da gibt man dem Körper mal ein bisschen eine Pause und auch den Kopf. Deswegen ist der Urlaub dann auch direkt nach der Saison wirklich angenehm. Und ja, danach wird wieder richtig Gas geben im Krafttraining, im Stadion, im Kraftraum. Und da kann man sich dann ganz kreativen Freiraum lassen.
Jetzt waren ja viele Leute davon ausgegangen, dass du eine andere Reise machst nach der Saison, dass dann eher bis sie so an der Ostsee entlang geht, Richtung Riga auf. Das war eigentlich schon so mit der Überraschung, warum ein starker Conny Abelshauser, der so stark mit drin war, dann, ich sage jetzt einmal, man weiß ja nicht, verzichtet hat auf die Teilnahme oder vielleicht auch gar nicht im Nachhinein so mitgefahren ist. Was war los? Saison zu lang oder war es einfach jetzt Zeit, dass man mal wieder einen Kopf freikriegt? Oder weil?
Nein, also für mich ist die Nationalmannschaft eigentlich immer eine Riesenehre. Und ich habe ja von vornherein gesagt, wenn ich eingeladen wäre, fahre ich auf jeden Fall mit. Ja, bin dann leider nicht berücksichtigt worden, aber muss im Nachhinein sagen, ja, durch die Verletzungen hat mir das jetzt gut für den ganzen Sommer wirklich fürs Aufbautraining und für ja, Reha-Training weiß ich nicht mehr, weil ich ja da schon wieder gespielt habe, aber wirklich halt den Sommer dann auch gut nutzen, um wirklich alles zum Stärken und dann wirklich wieder 100% in die Saison zu starten, weil nach der WM ist der Sommer dann wirklich sehr kurz und dann bleibt kaum mehr Zeit für richtige Vorbereitung.
Aber du bist regelmäßig im Kontakt mit Bundestrainer Toni Söderholm. Also da ist das Kapitel Nationalmannschaft ist nicht zu. Und wie muss man sich das vorstellen, wieso da der Stand der Dinge?
Ja, der Toni war ja dann bei einigen Spielen, wo ich auch noch verletzt war. Da hat man dann natürlich oben im VIP-Raum dann auch reden können. Ja, also für mich ist das Kapitel immer offen. Und ja, ich versuche einfach mein Bestes zu geben und hoffe, dass der Toni sich da meldet und mich einlädt.
Das darf auf alle Fälle noch mehr zu deinen bisher 24 Länderspielen, wenn die Zahl stimmt, dazukommen. Dein letzter Einsatz war laut unseren Aufzeichnungen hier 2018. Und einmal bei der AWM bist du dabei gewesen, 2017, natürlich dankenswerterweise gleich bei der Heim-WM. Über das Erlebnis, glaube ich, da müssen wir nicht sprechen, dass das Wahnsinn ist, wenn du vor im eigenen Land eine WM spielst, dann auch noch in Köln in der Mega-Arena. Achtmal bist du auf dem Eis gestanden. Erstes Länderspiel im Übrigen 2016. Du bist ja jetzt auch erst 28, also bald 29, das darf man ja sagen. Das ist noch kein Eishockey-Alter. Also da fließt noch viel Wasser die Isar runter, wie man so schön sagt. Und wir hoffen natürlich alle, dass wir dich mit dem Adler auf der Brust noch das ein oder andere Mal sehen werden. Du hast deine Frau Erika schon angesprochen und da dürfen wir erstmal nochmal persönlich gratulieren, denn du wirst zum ersten Mal Papa. Ganz herzlichen Glückwunsch von uns an dieser Stelle nochmal. Das habt ihr vor knapp 1,5 Monaten bekannt gegeben und natürlich kommt aus der Fanszene die Frage. Der Juritz hat gefragt, wie geht es Frau und wie geht es Kind?
Ja, alle gesund, alle wohlauf. Ja, ich und meine Frau freuen uns schon riesig, ist nicht mehr allzu lang hier, also die Vorfreude steigt. Ja, wir wissen, Stand jetzt noch nicht, ob es ein Bub oder ein Mädel wird. Wir könnten es zwar wissen, aber wir haben...
Du willst es nicht.
Ich will schon, meine Frau will es nicht, deswegen wissen wir es noch nicht. Aber ich glaube, wir sind schon jetzt mittlerweile beides so weit, dass wir es bald wissen wollen. Bei mir war es jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, in dem Moment, wo ich gewusst habe, dass mein Eltern wäre, dass ich es sofort müssen muss, sobald man es wissen darf. Ich habe gesagt, ich kann auch noch warten, aber mittlerweile muss ich sagen, juckt es mir schon ein bisschen in die Finger, dass ich den Brief vom Schlag aufmache und einmal reinschaue.
Aber, oh, der liegt daheim schon.
Ja, im Nachttischkastel liegt es drin. Also den, ich glaube in der 14. oder 15. Woche kriegt man den schon. Ja, aber der ist nur geschlossen im Nachttischkastel drin.
Wie oft sprecht ihr drüber, ob ihr den aufmachen sollt oder nicht? Oder wie oft bequatscht du die Erika?
Ja, so oft eigentlich nicht. Ab und zu, wenn man halt redet, so, wenn man so ein bisschen in die Zukunft schaut und sich halt so vorstellt, wie es so ist, sage ich nicht mehr, ja, man hätte schon ein bisschen ein klareres Bild vor Augen, wenn man halt weiß, ob es ein Bub oder ein Mädel ist. Aber bald wissen wir es ja hoffentlich.
Ich sage mal so, ein Stramplein EHC Blau steht auch einem Mädchen gut.
Ja, das ist auf jeden Fall. Blau hat man noch nie viel verkehrt gemacht.
Andersrum wäre es, glaube ich, ein bisschen schwieriger, wenn ihr irgendwie standardmäßig rosa spielen würdet und dann wird es doch ein Bub.
Ja, aber das kann auch jeder dran.
Höre ich daraus, dass Conny Abelshauser rosa Trachtenhemden zu Hause hat?
Ja, zur Tracht vielleicht nicht, nein. Aber ja, ein rosa T-Shirt wird man sicher im Kleiderschrank finden.
Trendsetter Conny Abelshauser. Ich bin immer noch ein bisschen beeindruckt von diesem Weißwurst, Leberkäse. Den kriege ich jetzt auch nicht mehr aus dem Hinterkopf raus. Du hast, Stichwort Leberkäse, kommen wir tatsächlich nochmal ganz kurz zurück zur Kulinarik. Du hast in einem Interview im Februar 2019 mal gesagt, so eine gute Leberkäse-Semmel ist was Feines. Immer wenn ich aus Kanada zurückgekommen bin, wurde noch auf der Fahrt vom Flughafen beim Metzger gehalten und eine gekauft. Dein Onkel ist ja Metzgermeister. Wie regelmäßig ist nach dem Training denn eine Leberkäse-Semmel notwendig?
Ja, regelmäßig. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist Teil der Routine, dass nach einem guten Training eine Leberkäse gegessen wird. Aber es ist halt immer noch was Besonderes dann, wenn man sich eine holt. Und dann genießt man die auch. Mein Onkel, den seine Metzgerei, der ist halt auch nicht direkt ums Eck vom Stadion. Der hat ja auch schon mal die 10 Kilo gemacht, die ich am Pföder Leo in der Wette verloren habe.
Es ist tatsächlich sehr, sehr witzig, weil wir haben ein paar Leberkäs-Fragen noch. Also eine haben wir noch und dann machen wir das Kapitel Leberkäs halt einmal zu. Aber es, glaube ich, liegt an einem deiner letzten Statements im Netz, als es um Leberkäs gegangen ist. Süßer oder mittelscharfer Senf?
Also bei mir kommt der süße Senf drauf. Kastis Mama macht übrigens einen ganz leckeren.
Kastis Mama?
Ja. Mhm. Der bringt mir ab und zu mal ein Glasl mit. Das ist natürlich dann die erste Wahl. Mhm.
Interessant. Aber da gibt es noch keine Verbindungen zwischen deinem Onkel und Maxis Mutter, dass man da quasi gemeinsam aktiv wird.
Nein, das noch nicht da.
Also ganz ehrlich, wenn ihr es schafft, im SAP-Garten die Leberkäse von deinem Onkel und den Senf von Maxi anzubieten, das wird ein Gassenhauer, das schwöre ich euch.
Nein, ich werde es mal... Ich werde mal im Büro, werde ich mal fragen, wie es ausschaut.
Das wäre spannend. Aber jetzt kommen wir mal wieder weg vom. Jetzt gehen wir mal wirklich aufs Eis. Lass uns noch mal einen Blick zurück in die vergangene Saison werfen. Das war ein großes Auf und Ab, also viele starke Spiele, aber dann auch Spiele, wo es halt einfach nicht funktioniert hat. Es war eine Achterbahnfahrt und natürlich kam die Frage auf, auch aus der Fanszene, woran hat es denn gelegen? War es die ungewohnte Situation mit der Saison, wo Schlag auf Schlag gegangen ist? Haben vielleicht spezielle Spielertypen gefehlt? Was würdest du sagen? Es hat ja auch Mannheim dann im Halbfinale der Bresel, womit man nicht unbedingt gerechnet hatte. Jetzt rückblickend ein paar Monate nach Saisonende, jetzt mit vor dem Start der neuen Saison, was würdest du sagen, so rückblickend? Was war der ausschlaggebende Punkt, dass es gegen Ingolstadt dann im Viertelfinale nicht gereicht hat?
Ja, ich meine, wir haben auch viele Gespräche geführt, auch mit den Trainern und Mannschaftsintern, um wirklich zum sagen, was genau gefehlt hat. Und so wirklich auf einen Punkt oder auf so genaue Punkte, wo man sagen, das war der ausschlaggebende Punkt, sind wir eigentlich nicht gekommen. Ja, ich persönlich muss jetzt sagen, es war so ein bisschen so, was eigentlich auch schon die letzten Jahre immer, dass wir im allerersten Playoff-Spiel vielleicht nicht hundertprozentig da sind, aber so ein bisschen Einlaufzeit brauchen. Und die hat es halt einfach, die hat man sich halt in der kurzen Playoff-Serie nicht leisten dürfen. Dann hast du das erste Spiel ein bisschen verschlafen. In der Best-of-Seven-Serie war es nur kein Beinbruch, aber in der Situation stehst du halt dann schon mit dem Rücken gegen die Wand. Und dann haben wir eigentlich auch in Ingolstadt ein gutes Spiel gemacht. Und zum Schluss, so wie gesagt, das war wieder der perfekte Sturm. Dann auf einmal fällt ein Platz Tor und das Ganze, und es bricht ein bisschen zusammen wie so ein Kartenhaus und bist schaust, ist 10 Minuten später die Saison für dich vorbei. Also es war dann schon, da waren alle Mannschaft oder alle Spieler in der Kabine noch geguckt und haben nicht wirklich verstehen können, was und wie das gerade passieren hat können, dass unsere Saison aus ist, obwohl wir eigentlich nur so hohe Ziele gehabt haben.
War das jetzt, nimm uns einmal mit, es war ja relativ bald in der Saison klar, dass dieses Viertelfinale gegen Ingolstadt gehen wird. Und Ingolstadt hat sich ja relativ klar, sehr offensichtlich die letzten 2-3 Wochen eigentlich nur noch auf diese 2 bis 3 Spiele konzentriert. Also das hat man ja gesehen an die Ergebnisse, die sie gespielt haben, wie sie danach gespielt haben. Die haben sich 2-3 Wochen nur auf euch konzentriert, um eben die 2 Spiele zu gewinnen, sich auszuruhen, wirklich dort zu sein. Und bei euch hat man halt das Gefühl gehabt, ihr seid da anders gegangen. Ihr habt eher versucht, da nochmal so einen Lauf reinzukriegen oder so. War das vielleicht, habt ihr euch da vielleicht zu wenig auf die anderen mitgeschaut oder und nur zu früh auf euch? Oder wie ist das gelaufen so?
Ich meine, für uns als Mannschaft ist es natürlich immer wichtig, dass wir schon auch erst einmal auf uns schauen. Weil, man kann ja sagen, wir haben ja auch die Favoritenrolle gehabt. Also es war ja so, dass wir denen unser Spiel aufzwingen wollen und die sie dann nach uns richten müssen. Und da haben wir natürlich einfach am Ende der Saison geschaut, dass wir, dass die Spieler Selbstbewusstsein sammeln, dass sie jeder wohlfühlt in seiner Rolle und dass einfach die Chemie dann stimmt. Und haben ja dann auch sauber die Siegesserie eigentlich zum Ende der Saison nur hingelegt. Und wollten dann einfach auch unser Spiel durchziehen. Und irgendwie ist dann halt im ersten Spiel ja so ein bisschen die Intensität verloren gegangen, aber die war uns wahrscheinlich, das war natürlich mit Fans ganz was anderes gewesen. Man weiß ja, was ein Playoff-Spiel, wie viel Feuer, dass da um alles geht und du das ganze Jahr nur darum spielst, dass du bei den Playoffs dabei sein darfst und dass du Heimrecht hast und dir da eine gute Ausgangslage schaffst. Und dann halt daheim spielst vor deinen eigenen Fans, die dich dann nach vorn peitschen und das ist dann einfach, das hat dann gefehlt und da war dann einfach am Anfang vom Spiel die Intensität nicht so da und waren dann auch relativ schnell in Rückstand.
Also das war dann wie so eine Abwärtsspirale so ein bisschen, wenn ich das jetzt so raushöre. Also nicht, da gab es diesen Gegenpush nicht, den du dann vielleicht mal benötigst. Der hat dann gefehlt.
Ja, aber der ist ja dann zum zweiten Spiel gekommen. Also wir haben uns ja dann wirklich heiß gemacht auf das zweite Spiel. Viele Ingolstädter Fans war ja dann vorm Stadion und haben den auch gefeiert. Aber nur, dass überhaupt nur wieder Fans zum Singen waren, war eigentlich für uns auch das, wo nur mal so ein Feuer entfacht hat. Und sind ja dann auch das zweite Spiel wie die Feuerwehr rausgekommen. Und sind ja haben eigentlich die ersten 40 Minuten richtig dominiert. Und dann eigentlich bis zur TV-Timeout 10 Minuten vor Ende oder 11 Minuten vor Ende.
Wie lange hast du selber damit hadern müssen, dass die Saison so unverhofft, so schnell dann für euch beendet war?
Ich würde sagen, eigentlich jedes Mal, wenn es geschaut hast, dass die anderen nur spielen und du dir denkst, wie gibt es das, dass wir nicht dabei sind? Und dann geht man halt wieder durch so Szenen, wo man denkt, vielleicht, wenn ich da was anders gemacht hätte, oder du kannst ja teilweise nur weiter zurückgehen und sagen, vielleicht hätte man in dem Teil vom Saison nur härter trainieren sollen oder nur mehr machen sollen. Man denkt ja immer, was hätte man anders machen können, dass das nicht so geendet ist, wäre, wie es ist. Und dann siehst du das Finale und am Ende siehst du die geilen Bilder, wie dann jemand den Pokal hochhält, den du eigentlich wolltest. Also, und wenn man es dann schon mal gewonnen hat und auch weiß, wie schön und wie überragend das Gefühl ist, dass du weißt, dass so ja die letzten 365 Tage, wo du alles davon da hast, dass du den Pokal hochheben darfst, dass sie dir gelohnt haben und du dafür belohnt wirst, gibt es nichts Schöneres. Und dann siehst du halt, wie die anderen das Gefühl haben und du nicht. Und das motiviert natürlich dann auch so, dass du dann auch relativ schnell wieder anfangen willst zum Trainieren.
Auf alle Fälle, es war für uns alle, glaube ich, zum Haare raufen, dass das einfach nicht mit Münchner Beteiligung dann stattgefunden hat, der Kampf um den Pott. Und Stichwort Haare raufen, Männerpflege, das bringt uns mal ganz kurz zu einem ganz kleinen Werbeunterbrechung. Wir sind gleich zurück. Freunde, jetzt müssen wir mal Tacheles reden. Wie ihr wisst, unterstützt uns mit Manscaped seit einiger Zeit der Weltmeister unter den Anbietern für Männerpflegeprodukte. Und wir gehören damit zu den rund 2 Millionen Burschen, die Manscaped vertrauen. Jetzt haben die Kollegen aber nachgelegt und bringen mit dem Lawnmower 4.0 schon die 40. Generation ihres sensationellen Haartrimmers für den ganzen Körper auf den Markt. Was sollen wir sagen? Wir durften als eine der ersten das Gerät testen und Manscaped hat sich noch einmal selbst übertroffen. Die SkinSafe Technology sorgt für sicheres Rasieren auch und vor allem unterhalb des Bauchnabels und verhindert somit die Verletzungen, die sich wirklich keiner auch nur vorstellen möchte. Wie schon beim Vorgängermodell sorgt auch beim Lawnmower 4.0 ein LED-Licht für genügend Sicht, auch an den weniger gut ausgeleuchteten Körperregionen, und das geht auch unter der Dusche, denn natürlich ist auch der Lawnmower 4.0 wasserdicht. Was aber richtig genial ist, der Trimmer kommt ohne Ladekabel und das finde ich absolut klasse. Möglich macht das die Induktionstechnologie, die wir schon von vielen Smartphone-Modellen kennen. Ihr merkt also schon, das Zugreifen lohnt sich und mit uns spart ihr auch noch, denn mit dem Code PACKMAS21 bekommt ihr satte 20% Rabatt auf euren versandkostenfreien Einkauf im Manscaped Shop. Also, klickt euch rein, schaut euch um und greift zu. Mit Manscaped und dem Code PACKMAS21 gebt ihr euren Eiern einen Grund zum Feiern. Da sind wir wieder und waren beim Haare raufen aus der alten Saison. Aber wir gucken natürlich jetzt auch ein bisschen voraus auf die neue Saison, denn die Champions Hockey League ist zurück. Und der EHC Red Bull München geht als, ja, rund erneuert würde ich jetzt nicht sagen, aber wir haben 8 neue Spieler an Bord und da sind auch durchaus Namen dabei, auf die wir uns allesamt freuen. Und lieber Sevi, du warst beim Red Bull-Salut dabei in Kitzbühel und eine Mail, die du da mal bei uns in die WhatsApp-Gruppe geschickt hast, war: der Street ist der Wahnsinn, wer ist, wie schnell ist denn der? Und ich würde ganz gerne die Frage an Conny weitergeben. Warst du auch oder bist du auch so begeistert von der Geschwindigkeit von Ben Street?
Ja, aber nicht nur die Geschwindigkeit. Also der bringt sehr viel mit. Körperlich bringt er viel mit. Leadership auch. War ja Kapitän schon in der American League. Na, also ich muss auch sagen, bis jetzt haben mich eigentlich alle unsere 9 Spieler sehr überzeugt. Auch die Jungen aus der Akademie machen einen super Job. Da kann man sich eigentlich nur gefallen auf die Saison, die jetzt kommt. Klar, bei vielen neuen Spielern dauert es ein bisschen, bis sie die alle an unser neues System gewonnen. Aber also ich bin sehr optimistisch, was die neue Saison angeht.
Wenn man mal nochmal so die Liste durchgeht, also an namhaften Neuzugängen, also die gestandenen, die älteren, da haben wir einen Jonathan Blum, da haben wir Ben Smith aus Mannheim. Das hat ja für viel Furore gesorgt, dass der aus Mannheim nach München kommt. Einen Nationalstürmer mit Freddy Tiffels, einen Austin Ortega, den man ja auch aus der DEL in Berlin noch kennt. Einer, der übers Körperliche kommt. Ja, das ist schon, also wir waren auch durchaus auch ja, durchaus ein bisschen beeindruckt, was da gekommen ist. Aber wir sind natürlich gleichsam neugierig. Und da blicke ich nochmal Richtung Sebi. Du bist ja einer, der auch mal so ein bisschen guckt, was tut sich in der Akademie? Wer ist denn da aus Salzburg noch dabei? Und wir haben ja dann doch mit Philipp Warecka, den haben wir ja letztes Jahr schon so ein bisschen auf dem Schirm gehabt, dass er vielleicht auf dem Sprung nach München ist. Jetzt ist er da. Dann kam noch ein Sebastian Zimmermann, kam ja auch nochmal mit. Und Conny, du hast gerade gesagt, da kommt frisches, auch junges und hungriges Blut aus der Akademie. Und jetzt haben wir natürlich einen namhaften Abgang mit JJ Peterka, der in die NHL geht. Der hat natürlich den Weg so ein bisschen vorgezeichnet. Und das ist eine harte Frage, aber siehst du da schon ein bisschen Parallelen zu den Jungspunden, die da jetzt nachgekommen sind? Also siehst du da gewisse Potenziale, dass wir da vielleicht einen, in Anführungszeichen, den nächsten JJ Peterka vielleicht schon mal sehen in München?
Ja, also ich meine, alle, die kommen, sind top ausgebildet und haben sehr viel Potenzial. Auch wenn man jetzt nur einen ganz jungen schaut, und mit Luzi haben wir jetzt nur einen Gitterspieler, der noch keine 18 ist, der auch schon sehr schöne Akzente gesetzt hat, auch im Magenta Cup in Schwenningen, glaube ich, hat er eine ganz schöne Vorlage gegeben. Der hat offensiv schon auch einiges auf dem Kasten. Ja, jetzt muss er halt auch schauen, ob er es konstant auf Eis bringen kann, aber er ist nur jung und da ist noch sehr viel möglich, aber was man da auf den ersten Blick sieht, da muss man sich teilweise schon ein bisschen die Augen reiben, was der technisch alles kann. Von dem her, ja, hat der sicher auch alle Möglichkeiten, dass er mal beim Draft ganz hoch dabei ist. Auch jetzt der Zubi, der Verteidiger, mit dem ich jetzt gespielt habe, in Kitzbühel, macht das für sein Alter auch schon sehr routiniert und gut. Also da sind wirklich sehr viele gute Spieler dabei. Und wir haben natürlich auch jetzt auch viele alte Spieler, die ein bisschen an die Hand nehmen können, die führen können, viele, die ein bisschen wissen, wie der Hase läuft. Und von der Erfahrung können die natürlich auch nur profitieren.
Wo gehörst jetzt du dazu? Weil ich sag, du bist jetzt zwar 28 erst, also ich sage jetzt mal, normal sagt man, die besten Eishockey-Jahre haben noch vor dir. Auf der anderen Seite bist du ja selber, also bei dir hat es ja auch lang das geheißen, was jetzt über den Super heißt. Du warst eins der besten deutschen Verteidigertalente aus deinem Jahrgang damals. Bist du jetzt da schon der Alte, der da mitführt, oder bist du da jetzt nur im Hintergrund? Also, dass man sich immer ein bisschen jünger fühlt, wenn man vielleicht selber ist, das weiß man. Aber du bist jetzt ja auch schon jahrelang, also auf einem Top-Niveau unterwegs.
Du gehörst zum EHC-Inventar.
Ja, also ich bin schon so, dass ich auf die Jungen zugehe und die führe. Wenn ich jetzt, ich habe einmal ein Foto gepostet vom Sommertraining. Ich glaube, ich bin bis 5 Jahre älter wie der nächste Ältere in der Sommertrainingsgruppe. Ja, ich sage ihnen schon, wir haben im Sommer arbeiten müssen, damit man für die Saison bereit ist. Und ich habe ja dann doch schon alles miterleben dürfen. Ich habe in der Juniorenliga in Kanada spielen dürfen, habe 2,5 Jahre in der American Hockey League gespielt, habe ein paar NHL-Camps mitgemacht. Also ich habe das alles schon so auch ein bisschen gesehen und konnte es natürlich auch weitergeben, meine Erfahrung weitergeben. Und oft ist für die auch ein bisschen schöner, wenn es auch nur vor ein bisschen einem Jüngeren oder einem kommt, der, wo es vielleicht noch nicht ganz so lang her ist. Von dem her verstehe ich ja mit den Jungen gut. Bin dann auch lange neben dem JJ mal in der Kabine geguckt, haben auch viele gute Gespräche gehabt. Also da sehe ich mich schon, was Erfahrung und das angeht bei den Alten. Aber ja, körperlich fühle ich mich nur bei den Jungen, deswegen trainiere ich gerne bei den Jungen mit. Da ist noch ein bisschen mehr Energie drin.
Jetzt ist ja auch so, da haben wir tatsächlich auch eine Frage bekommen. Du hast jetzt schon ein paar Mal das A auf der Brust getragen. Patrick Hager wird weiterhin das C tragen. Aber so ein Kapitän, Conny Abelshauser, wäre das was dich reizt? Also Assistant-Kapitän hast du schon die ersten Erfahrungen jetzt gemacht. Aber so langfristig gesehen, würdest du dich auch in einer Rolle eines Team-Captains auch sehen?
Also ich kann es mir schon vorstellen. Und sowas war natürlich immer eine Riesenehre. Wir haben heute erst wieder Wahlen gehabt, wobei das meistens so ist, dass man in der Mannschaft ja weiß, wer der Captain ist und wer die das Wort ergreifen, wenn einmal was zum Song gibt. Aber trotzdem, wenn wir eigentlich jetzt, ja, wir haben auch jetzt auch gewählt, wo der Michi Wolf noch Captain war und da war klar, dass dem keiner das Wasser reichen kann, was der leadershipmäßig zum Team gebracht hat. Und der Patrick macht auch einen hervorragenden Job, deswegen wird es da auch nichts zum Rütteln geben. Ja, bin noch ein paar Jahre jünger wie der Patrick und habe eigentlich nicht vor, dass ich irgendwo anders spiele. Von dem her kann es durchaus nur sein, dass es einmal so weit ist. Aber wenn nicht, dann ja, ist das auch kein Beinbruch. Das ist oft so ein bisschen eher so eine Auszeichnung halt von der Mannschaft, über die man sich freut. Aber man muss kein CMK auf der Brust haben, um mal was zum Sagen in der Mannschaft, was gesagt werden muss, um vorauszugehen oder einmal von hinten anzutreiben. Das müssen halt einfach viele Spieler machen. Und das kriegt man auch zu dritt nicht hin, da muss die ganze Mannschaft mitziehen. Und so wird das auch bei mir weiterhin sein, mit A oder ohne A. Und ob es einmal ein C wird oder nicht, das ändert nichts dran. ich werde immer vorausgehen, wenn es ums harte Training geht und immer mal ein bisschen hinten antreiben, wenn man nicht richtig spurt.
Wie stellt man sich das jetzt vor, wenn du sagst, so von wegen, da müssen mehrere Leute mitreden und die müssen den Anspruch haben oder dieses Leadership, wenn ich jetzt einmal allein den Kader aufrufe in München, da haben wir jetzt den Kapitän, den Ex-Kapitän der Mannheimer dabei, da haben wir jetzt zwei Ex-Kapitäne aus Augsburg mit dabei, da haben wir, also es haben ja durchaus nur Leute in der Mannschaft, die das schon auf einem guten Level oder auch gute Mannschaften als Kapitän auch geführt haben. Wie ist das jetzt? Die kommen jetzt in eine neue Mannschaft rein oder du siehst das ja öfters, gut, du warst jetzt die ganze Zeit da. Halten sich die da ganz zurück oder merkt man das schon, dass die da auch mit anschirmen? Oder ist das vielleicht sogar der große Vorteil, dass da so viele dabei sind, die wirklich anschirmen? Oder die das gewohnt haben?
Ja, ich meine, es geht auch oft gar nicht so viel um was zum sagen, weil wenn alles gut läuft, muss man nicht viel sagen. Hm. Aber wenn man jetzt einfach schaut, wie Ben Smith oder Ben Street, wie die ins Stadion kommen, die sind bereit zum Trainieren. Also da ist nichts Larifari, die geben Kraftraum Gas, die geben auf dem Eis Gas und da brauchst du schon gar nicht mehr einen Song. Und bei den Spielen geben sie auch Gas, egal ob das ein Vorbereitungsspiel ist oder nicht. Und dann, da musst du ja gar nichts sagen. Die sehen die Spieler, die sagen, der geht voran, da gehe ich hinten nach und da braucht nichts gesagt werden. Und das sehen die jungen Spieler, hey, der war Kapitän in Mannheim und der kommt zu uns und der ruht sich jetzt nicht aus. Sondern er hockt sich genauso aufs Rad wie du und ich und der gibt genauso im Kraftraum Gas. Und das ist halt einfach das, ja, um was er erzählt. Ich meine, der Don hat oft einmal so Listen, was für ihn einen guten Kapitän ausmacht. Und das ist eigentlich, das Führen ist dann oft eigentlich eher weiter unten. Das Wichtigste ist, dass du halt die richtigen Sachen machst, die konstant machst und voran weggehst und dann folgen die meisten sowieso schon und gehen hinten nach und gehen auch Gas. Und wenn du halt da mehrere hast, die vorangehen, dann geht das auch viel einfacher. Dann braucht es das oft gar nicht, dass du mal irgendwelche großen Ansprachen hast und sagst, jetzt müssen wir mehr da, sondern weil deine Leadership Group oder dein Stamm an Spieler, die halt führen wollen, schon so vorausgehen, dass alle anderen einfach hinten nachgehen und dann läuft das von ganz allein.
Jetzt ist der Start der Champions Soccer League, der steht unmittelbar bevor. Eure Gegner heißen Voyens, Rögle und Zug. Wir für uns waren uns immer einig, Champions Soccer League, das ist langsam aber sicher kommt es dahin, wo es hin muss. Das sind Filetstücke im Eishockey-Kalender. Würdest du das auch so unterschreiben? Wie groß ist die Vorfreude auf die Königsklasse, dass sie jetzt nach einem Jahr Pause wieder da ist?
Ja, wir freuen uns riesig. Das sind einfach Spiele auf dem höchsten Niveau und ja, es ist zwar das falsche Wort zum sagen, dass das nur Vorbereitungsspiele sind, aber dadurch, dass du die hast und die Saison schon so früh losgeht, brauchst du halt nicht so viele Vorbereitungsspiele, wo du da eher vielleicht schlechte Angewohnheiten hast, weil es noch nicht um so viel geht, sondern du spielst halt dann unser drittes Saisonspiel jetzt um ganz, ganz wichtige Punkte bei uns in der Gruppenphase von der Champions League und dann geht's einfach gleich Vollgas los und das ist einfach auch schön. Und du misst dich halt auch mit den besten Mannschaften Europas. Und wenn du halt da was gewinnst, das gibt halt auch Selbstvertrauen. Weil, ja, das sind keine geschenkten Siege nicht in der Champions League.
Wie schätzt du eure Gruppe ein?
Ja, ist schon eine sehr starke Gruppe. Aber ich muss auch sagen, rückblickend auf die letzten Jahre, gibt's einfach keine leichten Gruppen mehr. Du hast meistens kriegst halt einen Zug, was du sagst, gegen den musst du schon punkten, wenn du weiterkommen willst. Und dann musst du halt immer noch einen großen schlagen. Einen aus Finnland, einen aus Schweden oder einen aus der Schweiz. Von denen drei hast meistens zwei in der Gruppe. Und wenn du weiterkommen willst, musst du halt einen von denen ausstehen.
Ich unterbreche dich jetzt ganz kurz, Conny. Wer ist der ganz Große in unserer Gruppe? Und wer ist der ganz Gute, gegen den sie meinst? Da hat man die guten Chancen zum Gewinner und weiterkommen. Ich nehme mal voraus, die Dänen sind es wahrscheinlich nicht.
Ja, die Dänen sind halt die wir schlagen müssen, wenn wir weiterkommen wollen. Aber das soll ja gar nicht heißen, dass die schlecht sind, weil das auch eine super Eishockey-Mannschaft ist, sondern ja, die sind halt, ja, die dänische Liga ist halt noch keine schwedische oder keine finnische oder auch keine Schweizer Liga noch nicht. Aber ja, das sind alles drei bärenharte Gegner, die wir dann haben.
Rögle und Zug, absolute Hochkaräter im europäischen Eishockey, können wir uns drauf freuen. Der Ligastart, also ihr habt dann 4 Spiele in der Champions Hockey League und dann geht es zum Ligastart. Es ist das Eröffnungsspiel der deutschen Eishockey Liga und das auch noch in Berlin beim deutschen Meister, bei dem Team, den ihr den Pott abjagen wollt. Und das bringt uns dann zum Blick so ein bisschen auf die Spitzengruppe der deutschen Eishockey Liga. Und das ist eine Frage, die uns Bene geschickt hat, aber die uns natürlich auch so ein bisschen interessieren würde. Wie siehst du denn den Münchner Kader in diesem Jahr und dann auch im Vergleich zu den Konkurrenten aus Mannheim, Berlin und Ingolstadt? Da hat sich ja auch ein bisschen was getan. Ich gehe mal fest davon aus, dass du natürlich auch einen Blick drauf gehabt hast oder weiterhin hast, was sich so bei den Hauptkontrahenten so tut.
Ja, die haben natürlich alle auch sehr fleißig verpflichtet und da wirklich namhafte Spieler geholt. Ja, Mannheim, klar, habe mit dem Holzerkurve einen geholt, den ich sehr gerne in Minga gesehen hätte. Aber ja, wen haben sie denn nun? Dann haben sie einen aus der KHL geholt, der da über Jahre mit zu den Topscorern Zeit hat. Also das sind schon ordentliche Kaliber, die geholt haben. Berlin ähnlich, haben auch wirklich stark verpflichtet. Und ja, Ingolstadt kann man ja nichts sagen. Die haben auch von uns zwar gute Spieler geholt, die darf man auf jeden Fall auch nicht unterschätzen. Aber wie gesagt, mir gefällt unsere Mannschaft super. Menschlich wieder eine richtig geile Truppe. Und was halt auch schön ist, dass wir heuer auch wieder ein paar Team-Events machen können, an denen man natürlich nur schöner zusammenwächst. Das war halt letztes Jahr schon auch schwierig, dass halt dann wirklich, ja, wir haben uns alle super verstanden, aber dann wirklich so richtig zu einer Einheit zusammenwachsen, wenn es nicht einmal in einer Kabine sitzen kannst, sondern auf 4 Kabinen aufteilt bist, ist natürlich schwierig. Und jetzt in Kitzbühel haben wir wieder Mats Gaudi gehabt, haben da schon mal schön geholfen können, haben dann auch mit der Mannschaft mal ein Event auf dem Chiemsee gemacht, wo wir mit Boote gefahren sind. Das ist ja halt genau das, was einem dann richtig zusammenschweißt und wenn es einmal hart geht, auf den man zurückgreifen kann und dann wirklich aus Einheit nur mehr Gas geben kann.
Hallo, Corby Holzer gerade angesprochen hast. Hattest du Kontakt? Hast du versucht, noch ein bisschen Werbung für München zu machen?
Also nicht wirklich viel, nein. Ich habe mir gedacht, dass, ja, Kanter war die 60er, war näher am Grünwalder Stadion, kann da jetzt da zuschauen. Also es hätte schon einiges dafür gesprochen. Aber ja, so alt ist ja der Kurve auch noch nicht. Mal schauen, was in den nächsten Jahren noch alles passiert.
Kannst du ja immer mal wieder so ein bisschen darauf hinweisen und immer mal ein Foto aus dem Grünwalder oder so schicken, damit das Heimwind auch ein bisschen größer wird.
Ja, das auf jeden Fall.
Daran anschließend ganz kurz eine Frage, weil die auch reingekommen ist. Die eine Frage an dich erübrigt sich eigentlich fast schon, nämlich wer ist die Nummer 1 der Stadt, möchte Andreas wissen. Ich schiebe mal gleich die Frage von Timo hinterher. Wo landet 60 München am Saisonende und wo landet der EHC Red Bull München am Ende der Saison?
Also am besten beide auf 1. Das war natürlich, das war natürlich am allerschönsten und deswegen sage ich das einfach auch, dass das so ist, weil man muss einen klaren Plan und ein klares Ziel haben. Und das ist für die 60er und für mich heuer Platz 1.
Beide Teams haben ja eh so ein bisschen dasselbe Motto dieses Jahr, dieses ein Team, ein Weg, ein Ziel. Ich glaube deswegen, hätte München 2 große Partys im nächsten Frühjahr. Ich glaube, da wird man nicht. Also Sebi würde einmal feiern, der hat, wie sagst du immer so, die Schweinsblasentreter, mit denen hast du nicht so viel am Hut, aber Conny genau. Und ich würden wahrscheinlich 2-mal feiern.
Aber Mats Gaudi und feiern morgen habt ihr wieder ein paar Leute in der Münchner Eishalle mit dabei beim ersten Eistraining oder beim Schautraining. Hanna, glaube ich, irgendwas um die 1000 Leute mit dabei. In Kitzbühel waren auch schon um die 1000 Leute mit dabei. Wie war's? Gib mal, wie war jetzt so in Kitzbühel so schon beim Aufwärmen oder beim Spiel? War das jetzt so ein EH oder so? Registriert man das jetzt wieder anders oder ist das einfach so ein Gefühl, jetzt passt oder jetzt ist es wieder normal oder?
Nein, das ist schon irgendwie wieder ungewohnt, weil es wirklich ein ganzes Jahr ohne Fans, was ja eigentlich unvorstellbar war, aber ja, ich möchte jetzt nicht sagen wenig Fans, aber vergleichbar ist die Eishalle in Kitzbühel ist natürlich leerer, aber selbst da war die Stimmung super und wenn man ein Tor schießt und man hätte nicht nur die eigenen Spieler auf der Bank stehen, sondern nur tausend andere Leute, ist einfach ein unglaublich cooles Gefühl und das ist brutal abgegangen und ja, und das ist einfach wunderschön, dass man das wieder hat und allein, dass jetzt auch wieder ein paar beim Training zuschauen können und dass das gleich so viel sind, ist natürlich auch wahnsinnig schön und das lässt dann darauf hoffen, dass dann zum ersten Heimspiel dann nur mehr da sind.
Man hat jetzt die ersten Freiluftsportarten wieder mit Zuschauern gesehen, also allen voran natürlich den Fußball. Da merkt man schon den Unterschied. Ich glaube aber, dass der Unterschied von einem leeren Stadion zu einem vollen Stadion im Vergleich zu einer leeren Eishalle zu einer zumindest ein bisschen gefüllten Eishalle, das ist viel größer. Ne? Die Halle ist geschlossen, da wird es schneller lauter. Also ich glaube, da ist der Unterschied nochmal deutlich intensiver. Also du bist ja Fußballfan und Eishockey-Profi, du hast ja den direkten Vergleich wahrscheinlich.
Ja, ich war ja auch schon beim Spiel von die Sechser gegen Darmstadt drin und das war für mich der erste wieder so Sport- und Fankontakt live, weil man hat ja selber auch keine Spiele anschauen haben können und dann da wieder die Fans zu hören, das war ein richtiger Gänsehautmoment für mich, obwohl ich nicht einmal gespielt habe, sondern selber nur als Fan da war. Das gehört einfach zum Sport dazu, also ohne dem fehlt einfach was und das hat halt letztes ganze Jahr gefehlt. Und jetzt ist einfach wunderschön, dass wieder da mit dabei ist.
Also für euch auch wirklich ein grundlegender Unterschied. Vor allem, wenn du ins Stadion gehst, hast du ja auch eine andere Bindung. Ne? Das ist ja auch die Bindung zwischen Fans und Team. Das ist ja im Eishockey nochmal was ganz Spezielles. Die droht natürlich jetzt über so ein Jahr ohne also diese Beschränkungen. Das droht ja so ein bisschen verloren zu gehen. Also das ist schon auch eine Reunion, die, glaube ich, für beide Seiten sehr, sehr wichtig ist.
Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, die Fans, die gehören dazu und die sind ein ganz wichtiger Bestandteil von unserem Verein und vom Sport. Und ja, ich meine, so wie es uns abgegangen ist, so ist die Fans auch abgegangen. Und deswegen, glaube ich, sind beide unheimlich froh, dass jetzt zumindest einmal wieder teilnehmen darf. Wer weiß, wie lange es noch dauert, bis wir wieder volle Stadien sehen, aber zumindest schon wieder ein Schritt in die richtige Richtung.
Es gibt ja auch genügend junge Leute, die Eishockey spielen, ne? Und die auch endlich mal wieder so ein bisschen den Input haben wollen, wieder Kontakt haben zu den aktiven Spielern, zu den Vorbildern auch. Und wenn ihr draußen Eishockeyspieler seid und ihr sagt, ich habe jetzt wieder richtig Bock oder vielleicht fangt ihr jetzt auch an und ihr braucht Equipment, da gehen wir mal ganz kurz in die Werbung, da haben wir einen richtig guten Tipp für euch. Ihr spielt Eishockey und seid immer auf der Suche nach dem neuesten und besten Equipment, dann haben wir jetzt einen ganz heißen Tipp für euch. Die Hockey-Garage im Werksviertel am Ostbahnhof. Das ist euer Hockey-Store mit der größten Auswahl an Eishockey-Ausrüstung in München. Warrior ist neben Bauer und CCM der Premium-Partner der Hockey-Garage. Das heißt, ihr könnt dort dasselbe Material kaufen, das eure Vorbilder auf dem Eis tragen. Ein kleines Highlight, schon jetzt könnt ihr den neuesten superleichten Warrior-Schläger aus der Alpha LX-Serie dort anschauen und auch testen. Geöffnet ist die Hockey-Garage jeden Mittwoch und Freitag von 10.30 Uhr bis 19 Uhr. Montag und Dienstag könnt ihr euch persönliche Beratungstermine buchen. Dann kümmert sich das Team ungestört um euch und euer Anliegen. Einfach einen Termin telefonisch vereinbaren. Kleiner Hinweis noch, in den Sommerferien bitte regelmäßig auf Facebook und Instagram gucken, denn da kann es zu Sonderöffnungszeiten kommen. In der Hockey-Garage bekommt ihr aber nicht nur eine Top-Beratung, sondern ihr spart auch richtig Geld, denn im Store erhaltet ihr dieselben Preise wie im Internet. Und Packmas setzt noch einen drauf, denn dank uns und dem Code PackmasDeal spart ihr im Onlineshop der Hockey-Garage 15 Euro ab einem Einkaufswert von 60 Euro. Also klickt euch rein www.hockeygarage.de. klickt euch durch, schmökert, kauft ein und spart mit dem Packmas-Deal. Da sind wir wieder zurück mit der Vorfreude auf die neue Saison, mit Zuschauern. Eine neue Situation, irgendwie klingt immer noch komisch, aber ja, es ist neu. Was auch neu ist, ist ein neues Team in der deutschen Eishockeyliga, und zwar die Bietigheim Steelers. Nach Ewigkeiten mal wieder ein neues Team in der DEL, und damit parallel einhergehend auch der Abstieg ist jetzt wieder möglich in der deutschen Eishockeyliga. Conny, wie hast du die Bietigheim Steelers bisher erlebt, beziehungsweise wie ist so dein Eindruck, wie ist die Vorfreude und wie viel interessanter macht denn dieses Abstiegsrisiko die neue Saison? Was meinst du?
Also ich glaube, dass es viel interessanter wird dadurch. Du kannst eigentlich nicht mehr leisten, irgendwelche Spiele zu verschenken. Nicht, ob du Ambitionen auf dem Titel hast oder Abstiegsangst. Jetzt zählt halt jeder Punkt, und das von Anfang an und auch bis zum Ende. Von dem her finde ich, dass er auf jeden Fall die Spiele attraktiver macht. Auch gegen Ende der Saison wird es keinen mehr geben, der dann sagt, ja, wir schaffen es eh nicht und dann spielt man nur so Larifari, sondern die müssen jetzt auch Gas geben. Ja, also zumindest aus Fansicht, auch aus Eishockey-Fan, muss ich sagen, macht das Ganze natürlich viel interessanter.
Ich habe noch eine provokantere Frage, die jetzt so im Hintergrund noch rantragen worden ist. Die letzten Jahre haben wir immer so ein bisschen Probleme gehabt, wenn es gegen die Westvorstadt gegangen ist. Und da haben wir viele Sachen gekommen. Oh, weiß denn die Mannschaft nicht, wie wichtig dass das uns ist, dass wir gegen Augsburg gut ausschauen. Vom Gewinner haben wir noch gar nicht geredet. Und dass man sich da reinhängt. Und da waren jetzt letztes Jahr doch mindestens ein Spiel dabei. Oh, da ist viel geschimpft worden, auch bei uns. Und jetzt reden wir nicht mehr viel über Vergangenheit, sondern wir hoffen ja, dass wir jetzt nächstes Jahr wieder mit zuschauen. Und dann gab es einen Kommentar vom Henry Hase, Verteidigerkollege von dir aus Augsburg. Jedes Mal, wenn die Münchner gegen uns spielen, haben die schon die Hosen gestrichen voll. Was sagt man da jetzt zurück? Auf dem Eis so ein bisschen Trash-Talk. Nehmen wir uns mit. Was geben wir ihm jetzt zurück, dem Herrn Hase?
Also ich glaube, auch in dem Spiel, wo er das Interview gegeben hat, haben die keine Punkte geholt. Also da kann man aber so wohl. Klar, ich finde es ja auch, dass das auch dazugehört, dass unser Spieler ein bisschen gestichelt wird für so ein Derby. Weil, ja, es ist halt einfach eine Feier drin. Und letztes Jahr, muss ich jetzt sagen, schüren halt auch die Fans auch das Feier für so ein Derby. Und von einer leeren Halle ist halt ein Derby dann auch kein richtiges Derby. Also es fühlt sich halt dann auch nicht so brutal an. Ja, ich habe ja leider beide Spiele letztes Jahr versammelt gegen Augsburg. Aber ich sage das meistens schon mal, wie wichtig die Spiele sind. Und wir haben ja auch sowas, so eine Mannschaftskasse, wo man dann für wichtige Spiele immer so sagt, das Spiel müssen wir gewinnen. Dafür gibt es wieder ein bisschen was für die Mannschaftskasse. Und da muss ich sagen, da ist normal Augsburg schon so ein bisschen das, wo ich sage, Jungs, das müssen wir gewinnen. Da kommt nochmal ein bisschen was ins Mannschaftskasse, wenn wir halt extra Gas geben. Und da versuche ich schon auch nochmal so ein bisschen zum Feuern, weil ja, wenn man lang nur da ist, dann weiß man, was die Spiele, die Fans bedeuten. Und dann hängt man sich da extra rein. Und das muss man den Neuen natürlich schon auch ein bisschen sagen. Vor allem, wenn sie es halt noch nicht selber hören. Weil normal bei so einem Derby gegen Augsburg, da hörst du schon, wenn du ins Stadion reinfährst, dass das halt kein Normalspiel nicht ist.
Es lebt also vor allem von dem Umfeld. Und du schaust schon, dass das Ganze so ein bisschen eingeimpft wird. Impfen, guter Stichwort. Beim ersten Heimspiel des EHC Red Bull München auch der Impfbus am Olympia-Eisstadion. Vielleicht da nochmal der ganz große Hinweis. Also die Chance, euch noch den Peaks abzuholen. Stichwort Olympia-Eissportzentrum und die neue Saison. Es ist eine besondere Saison. Denn wenn alles nach Plan läuft, ist es tatsächlich das letzte Jahr im alten Olympia-Eisstadion. Und dann soll es rübergehen in den neuen SAP-Garden. Das ist im nächsten Herbst wird der Umzug sein, wenn alles klappt. Vielleicht noch eine Handvoll Spiele dann nochmal an alter Stelle in der neuen Saison. Aber ansonsten ist dann das Olympia-Eisstadion Geschichte. Conny, du hast ja auch schon in deinen Besuchen an der Baustelle schon viel gesehen und ich glaube auch, dass du regelmäßig da hinten vorbeischaust, weil ich glaube, ein paar Jahre werden wir dich in München schon noch sehen und du wirst ja auch wissen, wo es dann zukünftig zur Sache geht. Wie präsent ist denn die neue Heimat schon im Hinterkopf, auch vielleicht mit dem Blick jetzt, dass es die letzte Saison am alten Oberwiesenfeld höchstwahrscheinlich ist?
Ich muss ganz ehrlich sagen, so viele Gedanken haben wir uns noch gar nicht gemacht. Wir konzentrieren uns jetzt eigentlich auch ein bisschen mehr nur auf die Spiele. Aber ja, jetzt mal, wenn man drauf vorbeifährt oder vorbeigeht, fängt man schon ein bisschen das Träumen an. Ich meine, es wird ein Eishockey-Palast vom Allerfeinsten. Und was jetzt dazu kommt, ist auch, dass unsere Trainingsbedingungen noch mal viel besser werden. Und auch der Nachwuchs wird davon profitieren, dass einfach mehr Eisflächen auch vorhanden sind. Ich meine, jetzt auch unser Kraftraum in der alten Olympiahalle, da muss teilweise die Gewichte festhalten, weil die wegrollen, weil der Boden ein bisschen schief ist. Das sind natürlich Sachen, da freuen wir uns dann auch schon im neuen Stadion drauf. Es wäre auf jeden Fall, freuen wir uns riesig drauf, auch wenn es immer so mit ein bisschen am weinenden Auge ist, weil irgendwie so alte Stadion auch ein bisschen zum Eishockey dazugehören. Deswegen ist da so ein bisschen ein lachendes und ein weinendes Auge dabei. Aber genau deswegen wollen wir uns nochmal richtig verabschieden aus dem Stadion.
Jetzt ganz spontan, gibt es irgendwas, wo du sagst, das werde ich am alten Eisstadion vermissen? Was vielleicht im neuen nicht sein wird oder anders sein wird?
Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Aber irgendwie, ja, ist einfach halt, dass so ein altkultiges Stadion ist, der ganze Flair drumherum. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, die Plastikschalen, die Plastiksitzschalen oder der schiffige Kraftraumboden und was noch dazu kommt, die Türstock sind alle so klar, dass man sich ständig an den Kopf vorhaut, wenn man so groß ist wie ich. Also da sind schon ein paar Sachen. Don Jackson wird froh sein, dass vielleicht der hat sich ja schon einige Haare verloren an dem Türstock, weil der ja relativ groß ist und wir haben wenigstens nur einen Helm auf, wenn wir mit Schlittschuh rausgehen. Den Luxus hat ja der Don als Trainer nicht. Der wird sich auch froh sein, wenn die Türstücke ein bisschen größer werden.
Das ist eingeplant, dass sich die Körpergröße so ein bisschen verändert hat. Aber gut zu wissen. Aber ja, die Gänge sind teilweise etwas niedrig da vor Ort. Lass uns nochmal einen Minischritt beim Finale der Podcast-Folge 59 bzw. 60-1. Bevor wir die schließen, haben wir noch, lass uns mal kurz einmal weg vom Eis gehen. Bei der Vorbereitung auf diesen Podcast ist mir eine Auszeichnung aufgefallen. Jeder weiß, dass du 2017 DEL-Verteidiger des Jahres warst, dass du zweimal mit dem EHC Red Bull München Meister geworden bist, Vize-Champion in der Champions League geworden bist. Du hast einige Titel in Kanada geholt und bei einem bin ich drüber gestolpert und habe mir den mal genauer angeguckt und also eigentlich überrascht er einen nicht, aber den hat man gar nicht so auf dem Schirm, denn 2013 hast du die Plaque Joueur Humanitaire gewonnen in Kanada und das ist eine Auszeichnung, die dort vergeben wird in der Quebec-Liga und die wird vergeben an Spieler, die ein besonderes soziales oder gesellschaftliches Engagement leben und hervorgebracht haben. Das wissen wir mittlerweile, dass dir das sehr, sehr wichtig ist. Was war damals der Auslöser dafür, dass du diesen Preis erhalten hast?
Ja, also es gab eigentlich mehr als einen. Also ich habe eigentlich sehr viele Events gehabt da. Ich habe jedes Heimspiel Tickets ans Kinderkrankenhaus in Halifax gespendet, wo dann immer die Kinder, die dann da in Behandlung waren mit ihren Eltern, umsonst zu den Spielen haben können. War generell eigentlich auch viel in dem Kinderkrankenhaus zu Besuch. Das war dann oft vom Verein geplant und die haben mir dann Tüten voller Schlüsselanhänger und lauter so Zeug mit dem Kinder, dass ich denen wirklich eine Freude machen habe können. Wir waren in Kindergärten und Schulen und haben oft einmal vorgelesen und von unserem Sport erzählt. Hab damals auch, wir haben ja den Wings for Life für München. Drüben gab es dann was, das hat dann Cheerleader geheißen, das sich auch so ein bisschen an die Rollstuhlfahrer anlehnt, einfach zum Schauen, wie man das Leben für die besser machen kann. Da habe ich dann meinen kompletten Tag im Rollstuhl verbracht und bin dann da versucht einmal, wie ich mit dem Rollstuhl ins Training komme. War dann auch auf der Uni für eine Vorlesung und habe mal versucht, auf das Gelände von der Universität zu kommen, bis man dann mal merkt, dass man keine Treppen mehr aufkommt, wo ist der nächste Fahrstuhl, wo ist die nächste Rampe. um ja, ihnen einfach mal so vorzuzeigen, eigentlich, wie viel schwieriger das Leben wird, wenn man mal nicht normal mit seinen 42 ja, so viel eigentlich, die man kaum aufzählen kann, von Blutspende-Events, wo wir Essen ausgeben haben, wo dann die nach dem Blutspenden ein bisschen einen Snack kriegen, um ihren Kreislauf wieder ein bisschen hoch zu fahren. Da hat Halifax, also ich wollte sehr viel machen und Halifax ist mir da echt super zur Seite gestanden und die haben dann einen gehabt, der eigentlich fast umgestellt war, der nur so Sachen organisiert hat für uns. Und da haben wir sie natürlich dann ja, super erden können durch solche Aktionen. Und ja, habe das eigentlich über meine gesamten 4 Jahre in Halifax eigentlich immer gemacht und bin dann im letzten Jahr dann ligaweit dafür ausgezeichnet worden.
Ganz, ganz tolle Sache, Conny. Du bist aufgefallen im letzten Jahr mit deiner Haarspendeaktion und die ist ja wirklich deutschlandweit beachtet worden. Man erkennt dich ja fast mittlerweile nicht mehr. Die Haare sind 30 Zentimeter weniger geworden, selbst der Bart ist mittlerweile weg. Weißt du, ob aus den Haaren mittlerweile die Perücke geworden ist und ob die bereits das Mädchen erhalten hat?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß, dass die Perückenfirma Riesig Perückenmanufaktur heißt die, dass die Haare erhalten haben. Die sind bewertet worden und es ist dann schon eine Spende an die Deutsche Krebshilfe gegangen dafür. Aber es reicht halt oft eine Haarspende gar nicht aus. Jetzt habe ich schon viel und dicke Haare, aber selbst die allein wird für eine Perücke nicht reichen. Deswegen werden die da erst einmal nach Länge, Farbe und Struktur sortiert, bis dann ein Mädchen reinkommt, die ähnliche Haarfarbe und Struktur hat. Und dann wird der Schubladen aufgemacht, wo auch meine Haare drin liegen. Und dann wird der ganz tolle Perücken gezaubert.
Ganz, ganz toll. Spannende Geschichte. Das kriege ich tatsächlich auch wieder Gänsehaut bei dem Gedanken daran. Es gab hier noch eine Mail an uns und die leiten mir auch mal so weiter und sagen es einfach. Die Isi hat nämlich keine Frage gestellt und hat gesagt, einfach nur danke dafür, dass du dir Zeit nimmst für Fans. Ich erweitere das. Danke, dass du dir einfach auch Zeit nimmst für jemanden, für Leute, denen es nicht so gut geht. Das ist etwas ganz Besonderes und das ist nichts Selbstverständliches. Letzte Frage, bevor wir zu einer tollen Aktion kommen, die diesen Podcast abrunden wird. Wir haben noch eine Frage bekommen, da gucken wir jetzt schon sehr, sehr weit. Wenn du irgendwann deine Schlittschuhe an den Nagel hängst, kannst du dir dann eine Rolle im Trainerstab oder Management vorstellen oder wäre das absolut nichts für dich?
Ja, also vorstellen kann man sich sowas natürlich schon. Ist natürlich auch mal leicht gesagt, wenn ich fertig bin mit dem Eishockey spielen, wäre ich Trainer oder Manager. Das sagen wahrscheinlich viele und das öffnet sich dann meistens so wenige Posten. Ich muss aber sagen, ich kann so nicht hundertprozentig sagen. Also mal gibt es Tage, wo man sich denkt, ach, das wäre super. Dann gibt es mal wieder Tage, wo ich sage, vielleicht wäre ein Nachwuchstrainer viel schöner für mich. Gerne das auch wieder an die Jungen weitergeben. Vielleicht, weiß ich nicht, wenn ich in 10 Jahren, hoffentlich 10 Jahre oder nur länger, mal nicht mehr Eishockey spiele, vielleicht langt es mir dann erst einmal, ich möchte ein paar Jahre was anderes machen. Deswegen kann ich das eigentlich noch gar nicht sagen. Momentan macht es mir einfach unglaublich Spaß zum Spielen. Und ja, das kann ich hoffentlich noch lange machen.
Das ganz hoffentlich noch sehr, sehr lange in München, bevor es, und das hast du ja schon mal kommuniziert, zum Karriereende, so die letzten 1-2 Jahre, möchtest du ja nochmal für deinen Heimatverein, für den EC Bad Tölz spielen. Aber für uns, sage ich mal so, das darf noch ein bisschen warten.
Ja, ich hoffe, die warten auch noch ein bisschen auf mich.
Davon können wir ausgehen. Bevor wir den Deckel drauf machen, auf diesen wunderschönen Stammtisch mit King Conny, haben wir noch was. Denn wir schwatzen heute nicht nur. Nein, wir haben sogar etwas für euch da am Mikrofon. Denn ihr habt die Chance, tatsächlich ein neues Auswärtstrikot des EHC Red Bull München mit der Nummer 16 zu gewinnen von Conny Abelshauser. Kurze Frage, Conny, hat die 16 eigentlich eine Bedeutung für dich?
Ja, wo ich in Tetz gespielt habe, da war damals der Yannick Dubé. Das war einer der Top-Stürmer und ich war eigentlich bis 13, 14 habe ich ja nur Stürmer gespielt. Und das war damals mein Vorbild. Und dann wollte ich natürlich auch die 16 haben und habe die eigentlich gehabt, bis ich nach Kanada bin. Da war die dann schon vergeben. Dann hat es nur mal kurz die 10 gegeben für ein paar Jahre. In Chicago hat es dann wieder 10, nur 16 gegeben. Dann war es dann die 22. Und wo ich dann zurück nach München gekommen bin, war für mich eigentlich klar, dass da wieder zurück zu meiner Kindheit und meiner deutschen Nummer gehen muss, sondern hat es Nummer 16 gegeben.
Na, und jetzt bist du in einem Verein lang nur mit dabei, dass die 16 auch in Verbindung gebracht wird mit einem von den langjährig besten Spielern im Team. Und vielleicht hast du in ein paar Jahren auch mal einen Junge dabei aus dem IHC-Nachwuchs, der ihn irgendwo mal verzeiht, von wegen, Mai, die 16, da war er, der Conny Abelshauser, einer von unseren besseren Verteidigern. Deswegen spiele ich jetzt immer mit der 16.
Und im besten Falle können wir jetzt jemanden glücklich machen. Denn wir verlosen, wie gesagt, ein Trikot mit der Nummer 16. Das neue Away-Trikot des EHC Red Bull München verlosen wir jetzt. Und bevor wir hier irgendeine Frage uns aus den Ärmeln saugen, Conny, hast du dir was ausgedacht? Und es ist eine Schätzfrage und auf deren Antwort, da sind wir sehr, sehr gespannt. Die werden wir natürlich in den nächsten Tagen dann bei uns auf die sozialen Medienkanälen raushauen und dementsprechend dann auch beantworten und dann natürlich den Sieger küren. Es ist eine Frage aus deinem Leben und es ist eine Frage, die man, also man kann sie eigentlich nur 1:1 beantworten, wenn man bei dir mal daheim vorbeifährt, gell?
Das stimmt, ja. Also wir ja viel wissen, haben meine Eltern am Bauernhof und die Schätzfrage ist, oder machen wir ein bisschen interessanter, wie viele Kühe, Kälber und Kälmer sind bei uns daheim?
Oha, Stand Freitagabend, 20.08. Ich würde jetzt 80 schätzen, aber das, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wenn ihr das Trikot von Conny Abelshauser gewinnen wollt, dann schickt uns bitte eure Schätzung an team@packmas.de mit dem Betreff King Conny. Und bis wann geben wir Zeit? Bis zum On-Bully des ersten Champions Hockey League Spiels. Das ist am Donnerstag, 26.08. um 20.15 Uhr. Bis dahin könnt ihr eure Schätzungen abgeben. Also, wie viele Rindviecher sind denn im Stall vom Bauernhof Abelshauser? Das ist die Schätzfrage. Wenn ihr am nächsten dran seid, gewinnt ihr das Trikot von Conny Abelshauser mit Nummer 16, das neue Auswärtstrikot. Und Einsendeschluss ist Donnerstag, der 26. August 2021 um 20.15 Uhr. Sebi, habe ich irgendeine Frage vergessen, die dir noch gerade auf den Nägeln brennt?
10 Millionen, aber dafür wird Zeit nicht lange.
Ja, wahrscheinlich nicht. Lieber Conny, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass du bei unserem Stammtisch hier vorbeigeguckt hast, zum quasi spätestens seit heute traditionellen Season-Opening-Interview bei Packmas. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einblicke und für deine Zeit. Und ja, nur das Beste. Hoffentlich hattest du auch viel Spaß hier bei uns. Wir hatten jedenfalls ordentliche Gaudi.
Ja, auf jeden Fall.
Wir verabschieden uns, sagen nochmal Danke an Conny, viel Erfolg im neuen Saison, wir bleiben ganz nah dran, auch Packmas ist jetzt wieder regelmäßiger am Start, denn die Spiele stehen an, wir sind ganz nah mit dabei. Bleibt uns treu, schaut mal auf packmas.de/sponsoring, wenn ihr uns supporten wollt, jederzeit gerne. Ansonsten bleibt gesund, bleibt Eishockey verrückt und ganz wichtig, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas.